hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Zu Gast im Westendradio ist heute der Bremer Musikwissenschaftler Nico Thom. Er leitet das Klaus-Kunke-Archiv für populäre Musik seit dem 1. Januar 2022. Gegründet wurde das Musikarchiv 1975 und seit dem 13. Mai diesen Jahres heißt es nun Klaus-Kunke-Institut für populäre Musik. Was hat sich mit dieser Namensumwandlung verändert? Wie sehen die Aufgabenschwerpunkte von Herrn Thom aus und von wem wird das Institut genutzt? Das sind nur einige Fragen, die hier in der Sendung bis 21 Uhr beantwortet werden sollen. Am Mikrofon begrüßt Sie sendeverantwortlich Windy Jakob und ich begrüße hier nochmal ganz offiziell Herrn Nico Thom. Erstmal schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, das ist ja ein schöner Abend heute auch, der 16. Wir haben ja fast Sommer.
Das stimmt, ja. Es ist richtig sonnig draußen. Ja.
Und ich sehe, Fahrradtasche, darf ich sagen, Sie sind sehr nachhaltig hier mit dem Fahrrad hergekommen.
Dem ist so, ja.
Genau. Das ist schon ein Pluspunkt hier vom Westen aus. Nein, das war ein Scherz. Ja, wir wollen über das Klaus-Kunke-Institut, wir müssen uns ja alle mal dran gewöhnen, sprechen. Sie haben sich wahrscheinlich schon dran gewöhnt.
Manchmal unterläuft es mir auch noch, dass jemand anruft und ich mich mit Archiv melde.
Genau. Mhm. Aber ja, Sie haben hier auch Musik mitgebracht. Das ist immer so eine Eingangsfrage. Ist Ihnen das schwer gefallen, obwohl Sie ja nur an der Quelle sitzen?
Natürlich, furchtbar schwer. Also es ist ja eigentlich einerseits der Wunsch eines jeden, der sich mit Musik beschäftigt, mal Musik präsentieren zu dürfen, die man selber mag. Andererseits ist es so schwierig, eine Auswahl zu treffen, weil es so unglaublich viele Beispiele gäbe. Mhm. Ja.
Aber Sie haben es geschafft.
Fürs Erste, genau.
Genau. Okay, dann, ja, ich halte die mal hoch. Diane Reeves, also ich kannte sie nicht, ist so ein bisschen Jazz. Gibt es da was zu erzählen?
Ganz kurz, Diane Reeves ist tatsächlich eine der Grand Ladies des Jazzgesang. Für mich persönlich wahrscheinlich die größte lebende Jazzsängerin. Und das Spannende an diesem Stück ist, was ich ausgewählt habe, namens Come In, dass sie begleitet wird von einem ebenfalls sehr bekannten Jazzpianisten namens George Duke. Und es ist eine Live-Aufnahme und ist einfach unglaublich.
I have someone very, very special in my life. He's my friend. And my kin. I'd like to invite to the stage my cousin, my friend, my counsel, Mr. George Duke. When your ship is tossed on the ocean, I will shine you safely to shore. Of all my precious treasures, our friendship measures. Believe that I do.
open the waiting door. Don't worry about what you find anymore. Just come on in. All the places that you try to remember and the faces you try to forget, they are older and wiser, they'll still criticize, but you can face them now. If you think they're ready to hear you, you might tell one or two what you know. Maybe someone truth really means. Let them find you and welcome you to come in. Yeah,
yeah, Sie sagten es ja, eine Live-Aufnahme.
Genau.
Ausgesucht von meinem Studiogast Nico Thom, der hier im Radiostudio der Kulturwerkstatt Westend sitzt, hier live am Donnerstag, den 16. Juni. Ein schöner Abend. Machen wir ein bisschen Biografie. Ich habe Sie als Bremer Musikwissenschaftler angekündigt. So richtig einen echten Bremer sind Sie ja nicht.
Nee, damit kann ich leider nicht dienen. Ich bin gebürtig aus Thüringen, also sozusagen aus einer Kreisstadt namens Altenburg. Und das ist nahe Leipzig, also quasi auch an der sächsischen Grenze. Ja, also eine Ostsozialisation. Ich bin Jahrgang 78 und deshalb habe ich schon noch ein bisschen was aus von der DDR-Zeit mitbekommen. Genau, und dann natürlich auch von der Wendezeit. Das, ja.
Aber Sie haben ja auch, und das verbindet uns, deswegen kann man sich doch als Bremer bezeichnen, das Hanseatische, Sie haben ein paar Jahre in Lübeck gewohnt, meiner Heimatstadt.
Genau, bevor ich nach Bremen kam, war ich tatsächlich immerhin 8 Jahre in Lübeck an der Musikhochschule da tätig und bin jetzt auch schon seit 6 Jahren hier in Bremen. Genau, also schon ein bisschen angekommen.
Ja. Mhm. Und Sie fühlen sich wohl in Bremen?
Unbedingt, unbedingt. Ich habe hier Familie, genau, bin sozusagen der Liebe wegen hergekommen. Und mein Sohn ist hier geboren und insofern, denke ich, kann ich mich mittlerweile auch als Bremer bezeichnen.
Ja, das kann man machen, ne? Vielleicht nochmal Musikwissenschaftler, das studiert man.
Das kann man studieren, genau. Das ist ein Studium, das nennt sich schlichtweg Musikwissenschaft und ja, das kann man studieren, ist in der Regel eine recht brotlose Kunst, weil sie es unterscheidet zum Beispiel von Musikpädagogik, ne? Das sind ja dann die Musiklehrer, die dann an die Schulen gehen. Und auch zu unterscheiden von so etwas wie praktizierenden Musikerinnen, weil die studieren dann ein Instrument und Gesang und all sowas. Darum geht es auch nicht, sondern Musikwissenschaft ist, sage ich immer, die theoretische Beschäftigung mit Musik. Meistens insbesondere die historische Beschäftigung mit Musik. Und genau, und das kann man machen und viele suchen sich dann im Nachgang irgendwelche Anwendungsfelder, so auch im Bereich des Rundfunks oder bei Plattenlabels oder Ähnlichem. Ja,
ja, in Lübeck waren Sie beschäftigt an der Lübecker Hochschule, Musikhochschule, ne?
Genau, ich bin sozusagen in der Wissenschaft geblieben und wie das so üblich ist in dem Bereich, durchläuft man meistens mehrere Stationen und ist so ein bisschen aufgefordert, unterwegs zu sein und genau, ich war auch schon eine Zeit lang in Österreich und in Leipzig auch lange, weil ich da auch studiert hatte und in Weimar und in Hannover und eben auch in Lübeck und jetzt ist es Bremen geworden, genau. Und hier soll es jetzt etwas länger sein.
Na, davon gehe ich doch raus. Also Ihr Kollege hat es 30 Jahre.
Ja, eben. Also mein Kollege hat wirklich vorgelegt, der hat nahezu seine komplette berufliche Laufbahn hier im Klaus-Kuhnke-Archiv verbracht. Das werde ich wohl nicht mehr ganz schaffen, weil dann müsste ich sozusagen bis über 70 arbeiten. Aber wer weiß, genau.
Nein, das wird politisch, dann muss man mit 80 arbeiten.
Das kann natürlich sein, ja, dass sich da die Renteneintrittsgrenze nach oben verschiebt.
Könnte passieren, ne? Naja, aber da haben wir ja schon mal ein bisschen was über Sie erfahren. Und jetzt leiten Sie das Klaus-Kuhnke-Institut für populäre Musik. Ja, Musik, machen wir gleich weiter. Die haben sich jetzt für Jazzkantine entschieden. Ich meine, die kommen aus Frankfurt.
Nicht ganz. Ich glaube, es ist eher eine Braunschweiger Formation. Wobei, das kann man so genau nicht sagen. Also ich glaube, der Hauptsitz ist Braunschweig. Aber das ist ein Musikerkollektiv, Musikerinnenkollektiv, das mit ganz vielen Musikern bestückt ist, die von überall herkommen. Und das Stück zeigt das auch sehr schön, weil vielsprachig gerappt wird. Jazzkantine ist eine Band, die sozusagen vom Jazz herkommt, aber versucht, die Brücke zu schlagen zum Hip-Hop. Und deshalb ist es eine Mischung aus Jazz und Hip-Hop.
Genau, und das Stück heißt Kantinental.
Kantinental, genau.
Genau, das hören wir jetzt.
Wie viel Kraft hat dein Motor? Bei welchem Lauf bist du der Siegerpasser? Die Easy Living Polizei locht dich ein. Gott macht sein Gericht flott und das Urteil ist dir geil. Auf Lebensgeschwindigkeitsüberschreitung steht Knast ohne Begleitung. Dein Bild kommt in die Zeitung, drunter steht zu schnell gelebt und am Geld geklebt und vergessen zuzusehen, wie die Welt sich dreht. Hey yo, will up, will up, noch was siehst du la rhyme. Big up, hat du mit Bot, hey, tut mir Schein. Assaché, das Pro, Polis, Astro, Klostro, passa la Constellation de mon micro, mon H. TTP slash, qui se cache derrière le réseau, l'internet, qui flash les mots en les affaires. Vous l'aurez deviné, j'en aurai, monsieur, c'est pour vous fasciner.
I'm the rich winger, ah. The show winger, that that need a new century, elevating us. It's just 6 days for y'all, 1 day for me. Severities became one, can't you see? We let you have different styles, we verbalize internationally. That's the way we proceed and overcome the enemy with the family. Cause just as one, we can be free.
Ins Volle mit der 5 aus Posse aus der Ösi-Metropole, keine Kontrolle und Kohle habe ich wenig, oh je. Bloß im Surf für die Seiten am WWW. Mein Navigator heißt Netscape, das geht bei Mackie, bei der Mackie Check. Die interessantesten Themenkreise im Internet hab so viel schon entdeckt und alles kapiert, aber dabei nicht gecheckt, wie mein Nachbar krepiert.
Ich küsse Toyo, no Kozo, Gaseyo, to Lengo, Lonzo, to Kokyo, koete Dodo, to Tojo. Sugite ku jikan ni mata nashi, ima ikiru jibun ni imi ali, da kara yoku kike ikami. この星はもはやバラバラではない。集まった世界中の同士、言葉の壁越えて騒げよ同士。
Sen de her şey değişiyor, fark etme sen de. Sen de ve ben de değişiyoruz. İnsan oluyoruz, soruyoruz, arıyoruz, buluyoruz. Mesafeler kısalıyor, yaklaşıyoruz. Müziğin sayesinde anlaşıyoruz. Şehirden şehire gidiyoruz. Müzik ruhun gıdasıdır, hip hop'ta yürüyoruz.
Hey, il mondo è grande e rotondo, ma questo lo scodiamo in un secondo. Anche se sei lontano, italiano americano, se ti voglio parlare c'è il telefono. E se ti telefono voglio comunicare e parlare, non voglio soltanto prendere, voglio anche dare, perché la vita è fatta così. Vi saluto, sono io, signore Rossi.
Die Jazzkantine. Ja, das Klaus Kunke, ja, Archiv ist ja als Klaus Kunke Archiv für populäre Musik als solches gegründet worden mit dem Namen. Das ist aber schon ein paar Jahre, 1975.
Genau, muss ich leider kurz korrigieren, das hieß damals Archiv für populäre Musik, schlichtweg, weil Klaus Kunke zu dem Zeitpunkt noch lebte. Er war einer der drei Gründer. Es gab Klaus Kunke, Manfred Miller und Peter Schulze, alle drei Redakteure bei Radio Bremen für Jazz und Pop, und die haben sich sozusagen zusammengetan mit ihren Privatsammlungen und haben ein kleines Archiv gegründet. Wir haben auch zum Teil zusammen gewohnt und haben dann die Wohnung über ihnen angemietet und da ihre Platten aufgestellt und ihre Zeitungsartikel und was sie an Büchern hatten. Und das war sehr schnell sehr, sehr viel geworden und hat quasi schlagartig die Wohnung gefüllt. Genau. Und das war dem schlichtweg den Umstand geschuldet, dass es zu dem Zeitpunkt Mitte der 70er Jahre noch nicht so viel Material gab über populäre Musik und die Geschichte der populären Musik, wann es anfing, was es für Stilistiken gibt, was sozusagen die Protagonisten sind etc. Es gab noch so versprengte Materialien, aber es fehlte so ein großes Narrativ zur Popmusikgeschichte. Und die drei haben eben zumindest für den deutschsprachigen Raum da die Lücke ein Stück weit geschlossen, indem sie dann auch eine eigene Radiosendung produziert haben in den 70ern namens Rollover Beethoven. Viele Bremer kennen das tatsächlich, weil das sehr prominent war, auch weit über Bremen hinaus. Und in dieser Radioserie, die immerhin insgesamt dann über 100 Stunden gefüllt hat, haben sie die Geschichte der populären Musik Revue passieren lassen und haben sie versucht, auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und dann ist leider der Klaus Kuhnke, also einer der drei Gründer, Ende der 80er Jahre, genauer gesagt 1988, bei einem Badeunfall auf den Kanarischen Inseln, verschollen, muss man sagen. Er ist ins Wasser gegangen und nicht wiedergekommen. Und wurde dann späterhin für tot erklärt. Und daraufhin hat man dann das Archiv umbenannt in Klaus-Kuhnke-Archiv für populäre Musik.
Und die sind irgendwann mal umgezogen.
Genau, und dann gab es den neuen Namen und dann ungefähr zur selben Zeit wurde auch die Hochschule für Künste in Bremen gegründet. Ich glaube sogar 1988. Und dann suchte man noch nach Räumlichkeiten und irgendwann war dann dieses alte Gymnasium da an der Dechanatstraße gefunden worden im Zentrum Bremens. Und da zog dann der Fachbereich Musik ein. Und das Klaus-Kuhnke-Archiv ist dann 1991, also ziemlich zu Beginn, mit eingezogen, noch lange bevor es dann eine Bibliothek gab. Und seitdem sind wir in diesen Räumlichkeiten. Ja, ja, und von da an hat sich das entwickelt. Ist dann auch weit über Bremen hinaus ein sehr bekanntes Archiv geworden, weil es natürlich mit dieser Spezialsammlung nicht so viele Archive in Deutschland und auch im deutschsprachigen Raum gibt. Und deshalb ist das mittlerweile wirklich unter Eingeweihten ein recht bekannter Name.
Also ein Archiv ist ja etwas, ist ja ein Ort, an dem gesammelt wird und nicht ausgeliehen wird. Das ist ja der Unterschied zu einer Bibliothek, ne?
Das stimmt, genau. Es ist auch kein Museum. Da ist manchmal schwer, sozusagen die Grenzen zu markieren. Und an manchen Stellen will man das auch gar nicht, aber tatsächlich ist die Kernintention, Dinge sehr langfristig aufzubewahren. Also manchmal scherzhaft sagt man, dass man Dinge jetzt sammelt, um Leuten in 50 Jahren Materialien zur Verfügung zu stellen. Mhm. Also man denkt sozusagen in sehr großen Zeiträumen.
Mhm. Ja, ich weiß, ich habe Ihren Vorgänger mal gesprochen und er sagte, als sie umgezogen sind, haben die 2 Regalmeter an CDs gehabt, das wären 200 Stück gewesen. Die ersten wohl noch und jetzt sind es ein paar mehr. Ne?
Genau, jetzt sind es 45.000 CDs, es sind 100.000 Vinylplatten, es sind nochmal bestimmt 5.000 andere Tonträger wie Shellac, Minidisc, Kassetten, Tonbänder, sowas. Wir haben 10.000 Fachbücher zum Thema populäre Musik und ganz viele Zeitschriften, ich glaube 170 Periodika. Und das auch zum Teil über viele Jahrzehnte gesammelt. Also da kommt wirklich eine Menge an Regalmetern zusammen.
Haben Sie schon Platzprobleme?
Wir haben schon seit vielen Jahren Platzprobleme. Und es gab deshalb auch immer wieder die Überlegung, eventuell umzuziehen in größere Räumlichkeiten. Wie so oft scheitert das dann ein bisschen am Geld? Und die Räumlichkeiten müssen natürlich auch sozusagen archivarischen Standards entsprechen. Also sie müssen möglichst trocken sein, sollten brandschutzsicher sein, etc. Also man kann jetzt nicht in irgendeine Lagerhalle umziehen, sondern es sollte schon Sinn machen. Aber letztendlich sind wir doch erstmal da geblieben, weil die Lage natürlich toll ist. Wir sind mitten in der Innenstadt von Bremen. Wir sind an einer Kunsthochschule. Die Musiker sitzen sozusagen um uns herum und können die Materialien nutzen. Und auch für externe Gäste, die ja doch häufig vorbeikommen, ist das natürlich sind das kurze Wege, als würde man jetzt am Rande von Bremen irgendwo sitzen.
Ja, und für Sie als Musikwissenschaftler sicherlich ein Traum.
Ich hätte fast gesagt ein feuchter Traum, weil man natürlich alles hat, was man sich jemals gewünscht hat. Man hat direkten Zugriff auf die ganze Geschichte dieser Musik und das kann man nicht schöner haben. Ja,
Ja, Sie beschäftigen sich mit Musik auch wissenschaftlich als Musikwissenschaftler, aber Sie machen auch Musik. Und das sage ich jetzt mal so. Und wir hatten ja ein kleines Vorgespräch gehabt und dann sagte ich Ihnen, Sie können die Musik aussuchen. Und er sagte, ja, ich bringe auch mal was von mir mit. Da werden wir jetzt auch mal was hören. Sie haben nämlich so ein kleines Label gegründet und Sie machen selbst Musik.
Genau. Bass. Ich habe ein Soloprojekt mit elektrischer Bassgitarre und firmiere unter dem Künstlernamen Tomonic, also was in meinem Namen sozusagen verspielt, und mache reine Musik mit Bassgitarre.
Genau, ja. Ein Mann, ein Bass und ein Konzept. Treten Sie dann ab und zu mal auf?
Tatsächlich sehr selten, das gibt die Zeit nicht her. Und als Solist ist es auch wahnsinnig aufwendig, solistisch aufzutreten. Mhm. Also die Vorbereitung würde unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen. Das gibt's nicht her.
Ja, aber Sie machen ein, wie heißt das so schön, ein Solo mit sich selbst, Solo with Myself,
genau.
2012 erschienen, in Ihrem eigenen Label. oder auf ihrem eigenen Label. Und da hören wir jetzt das Stück Seeing New York Again. Da waren Sie sicherlich mal, ne?
Genau. Ich hatte meine Phase, da habe ich die ersten Aufnahmen meistens nach Städten benannt. Und genau, das nimmt Bezug auf einen Trip nach New York, genau.
Ein Stück von Nico Thom, von ihm selbst eingespielt, im Alleingang. Mhm. Ja, vielleicht noch ein bisschen biografisches. Sie kommen ja aus einer Musikerfamilie. Oder darf ich das gar nicht so sagen?
Jein, also mein Vater ist semi-professioneller Musiker, also hat es nicht hauptberuflich getan, aber genau. Ich bin damit aufgewachsen, dass mein Vater jedes Wochenende mit seiner Top 40 Band um die Häuser gezogen ist und ich war auch schon als kleines Kind mit dabei des Öfteren. Mhm. Und dadurch bekommt man natürlich sehr früh so ein Gefühl für Live-Musik und wie das so ist, wie Leute reagieren. Und fand ich natürlich spannend schon als Kind. Und natürlich ist der eigene Vater immer prägend, was den Musikgeschmack auch ein bisschen angeht. Und die eigene Plattensammlung des Vaters, in der stöbert man dann als kleines Kind. Und so kommt eins zum anderen. Ja.
Mhm.
Genau, dann sehr schnell ging das dann über, dass ich anfing, selbst auch in Bands zu spielen. Ich komme ursprünglich tatsächlich eher vom Schlagzeug her. Hab dann auch an so einem Spezialgymnasium für Musik mein Abitur gemacht und genau, da gründet man dann irgendwelche experimentellen Bands und versucht sich in allem Möglichen. Ja, und so, danach kam dann eben direkt das Musikwissenschaftsstudium.
Mhm.
Und irgendwie bleibt man der Musik dann treu und natürlich mit den Jahren wächst die Hörerfahrung, man lernt immer mehr kennen und geht auf Konzerte und bildet sich so seinen eigenen Überblick.
Mhm. Naja, jetzt haben Sie einen neuen Ort gefunden, das West End.
Genau, stimmt.
Konzerte.
Ja, eben. Ich muss tatsächlich gestehen, zu meiner Schande, ich war noch nicht hier, noch keine Live-Sachen hier erlebt, aber ich werde es jetzt auf dem Radar haben und gerne vorbeikommen.
Ja, sind ja auch noch nicht so lange in Bremen, ne?
Eben, genau. Also und es war aber ja auch noch Corona, das muss ich zu meiner.
Ja, selbstverständlich, das vergaß ich ganz. Na, so schnell geht das kollektive Gedächtnis, ist manchmal sehr schlecht. Nee, das war schön. Also, aber Sie machen gelegentlich die nächste Produktion, ist die schon in der Mache?
Die ist tatsächlich in der Mache. Ich wollte sie eigentlich schon längst rausgebracht haben, aber irgendwas kommt immer dazwischen und mit dem neuen Job jetzt seit Anfang des Jahres bin ich doch gut auch eingebunden, sodass da nicht viel Freizeit bleibt. Mhm. Aber der Plan ist tatsächlich, Ende nächsten Monats mit einer neuen EP rauszukommen, in der ich dann auch natürlich wiederum mit dem Bass was mache, aber das Ganze dann versuche, ein bisschen einzubetten in modernere Sounds, sprich ein bisschen Richtung elektronische Tanzmusik zu gehen. Genau.
Lassen Sie mir ein Exemplar zukommen, ich werde Sie spielen.
Sehr gerne.
genau, wir wollen nochmal, wie sieht eigentlich jetzt Ihr Arbeitsalltag aus? Oder andersrum vielleicht, das hatten wir auch, ich hatte es ja erwähnt in der Anmoderation, diese Namensumwandlung, ist das jetzt so eine rechtliche Geschichte, um das mal ganz kurz zu erklären, weil der Ort ist ja geblieben, die 100.000 Medien sind ja auch da, ist ja nichts verändert. Mhm. Wo ist da jetzt der große Unterschied?
Tatsächlich hat sich gar nicht so viel verändert, wo man das vermuten könnte. Es ist ein Archiv im Kern nach wie vor und wir haben uns deshalb dafür entschieden, gemeinsam es in Klaus-Kunke-Institut umzubenennen, weil es tatsächlich seit 30 Jahren ein Institut ist, nämlich ein Institut der Hochschule für Künste Bremen. Und es ist einfach eine Organisationsfrage, ne? Also man benennt das dann, um klarzumachen, welche Stoßrichtung diese Einrichtung hat. Und mit einem Institut verbindet man natürlich viel eher so etwas wie eigene Forschung, eigene Veranstaltungen. Man verbindet damit, dass man sozusagen mehr eigene Themen setzt, nach außen geht, die Öffentlichkeit sucht. Während Archive ja in der Regel doch eher, eher zurückhaltend sind, was Öffentlichkeitsarbeit angeht und tatsächlich darauf warten, dass Leute kommen. Aber das ändert sich im Allgemeinen. Also Archive sind nicht mehr das, was sie noch vor Jahrzehnten waren. Archive sind immer mehr dazu aufgefordert, nach außen zu gehen und das anzubieten, was sie haben, weil die Nutzerzahlen an allen Ecken und Enden zurückgehen, was natürlich sehr stark mit dem Internet zusammenhängt. Und deshalb sind wir jetzt, oder haben wir die Idee aufgebracht, den Namen zu ändern und im Untertitel natürlich weiterhin das Archiv zu haben, aber auch die Forschungsstätte, um klarzumachen, dass wir jetzt fortan selber kleine Forschungsprojekte initiieren wollen, dafür Drittmittel akquirieren wollen und natürlich auf diese Weise auch vielleicht den einen oder die andere Mitarbeiterin mit einbinden wollen, die wir bislang noch nicht haben, für konkrete Projekte und so quasi das Netzwerk weiter spinnen. Mhm. Genau, aber der Unterschied ist, wie gesagt, dass man eher nach proaktiv ist, nach vorne geht und weniger darauf wartet, dass jemand zu einem kommt.
Haben Sie da gewisse Schwerpunkte für sich oder Vorlieben in der Forschung, was Sie auf jeden Fall gerne machen würden?
Was natürlich, finde ich persönlich, naheliegt, ist, dass man was zu Bremen macht. Ne? Also wir sind ein Archiv in Bremen und es wäre schon irgendwie merkwürdig, dass man Bremen so gar nicht auf dem Radar hätte. Insofern schwebt mir vor, vielleicht nicht dieses und nicht nächstes Jahr, aber vielleicht übernächstes, tatsächlich mal zum Beispiel eine Tagung zu machen zu populärer Musik in Bremen und dann die Multiplikatorinnen vor Ort zusammenzubringen und alle mal aus dem Nähkästchen erzählen zu lassen und zu zeigen, wie breit das Spektrum ist, was es für Szenen hier gibt, wie sich das historisch entwickelt hat, welchen Zusammenhang es beispielsweise mit Radio Bremen gibt oder Ähnlichem. Oder eben auch die ganzen Locations erstmal zu kartieren gewissermaßen, die es in Bremen gibt und gab und die natürlich auch immer eine starke Rolle spielen, was sozusagen das musikalische Leben einer Stadt angeht. Mhm. Also ich persönlich habe ein sehr ausgeprägtes Faible für stadtkulturelle Forschung, wenn man es so nennen will, die eben ganz genau hinguckt, was in einem bestimmten abgegrenzten Gebiet passiert musikalisch. Und dann kann man die Kreise quasi konzentrisch erweitern. Also naheliegend ist natürlich auch Norddeutschland einzubinden. Also Hamburg ist jetzt nicht weit. Ich weiß, das wird nicht gerne gehört, dass Bremen und Hamburg sich irgendwie vergleichen, ne? Aber in Hamburg passiert natürlich musikalisch auch unglaublich viel. Aber überhaupt der ganze norddeutsche Raum, dazu könnte man ja dann auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zählen und bis hin zu nach Rostock. Und ne, also dass man wirklich über, versucht, einmal Dinge zu sammeln und aufzubereiten, die eben im oberen Drittel Deutschlands passieren. Weil es gibt natürlich auch andere Archive noch, die aber dann eben südlicher liegen und die dann jeweils ihr Gebiet tendenziell mehr in den Blick nehmen.
Ja, ein schönes Stichwort Sammlung. Ich wollte mal so ein bisschen auf Ihren Arbeitsalltag. Ich meine, ich habe Sie ja neulich besucht, haben ein kleines Vorgespräch gemacht und dann sagten Sie, Herr Jakob, der kleine Stapel an LPs ist dann an einem Tag gekommen. Man kann auch bei Ihnen was abgeben.
Das ist so, ja. Tatsächlich passiert das auch relativ regelmäßig. Und wenn uns was angeboten wird, dann sind das auch recht häufig größere Sammlungen oder mittelgroße Sammlungen, sage ich mal, die dann auch mal mehrere tausend Vinylplatten beispielsweise umfassen oder, Entschuldigung, oder hunderte Magazine oder Bücher. Und da müssen wir natürlich mittlerweile sehr genau hinschauen, weil wir schon sehr viel abgedeckt haben. Also bestimmte Jahrzehnte, bestimmte Musikstilistiken sind bei uns sehr stark vertreten. Also 60er, 70er, 80er Jahre sind gut abgedeckt. Stilistiken wie Blues, Jazz, Classic Rock, Progressive Rock, Krautrock, wie auch immer man das bezeichnen mag, sind sehr präsent bei uns. Aber umso näher man sozusagen der Gegenwart kommt, umso luftiger werden die Materialien. Also umso mehr könnte man noch sammeln. Aber das ist ja auch typisch für Archive, dass sie sozusagen immer der Entwicklung hinterherhinken. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir dann in beispielsweise 10 Jahren Dinge angeboten bekommen, die heute aktuell sind.
Mhm. Aber Sie sagten auch mal, das gehört auch dazu, viel aussortieren.
Das ist tatsächlich so. Also schon allein aus Platzgründen kann man einfach nicht alles sammeln, was man gerne sammeln würde. Und man ist immer wieder vor die Aufgabe gestellt, Dinge so auszuwählen, dass man sagt, okay, diese Stilistik ist jetzt mit diesen oder jenen Tonträgern repräsentativ abgedeckt. Aber ich kann jetzt nicht jede drittklassige Band auch noch mitsammeln beispielsweise. Mhm. Das ist natürlich ein Stück weit immer auch Willkür, weil ich nicht wissen kann, ob in x Jahren jemand kommt und genau diese Band dann sucht und dann habe ich sie halt nicht beispielsweise. Aber es gibt ja schon so Strömungen, Tendenzen und bestimmte Formationen, die besonders prägend sind, die besonders auch in der Presse stark reflektiert werden und die muss man dann natürlich irgendwie vorrätig haben.
Mhm. Genau. Aber dafür gibt es ja auch dann die Deutsche Nationalbibliothek.
Genau,
die deckt. Da wird ja alles aufgewahrt.
Richtig, die deckt sehr flächendeckend ab. Jede Veröffentlichung, die in Deutschland erscheint, muss an die Deutsche Nationalbibliothek gehen, die ihren Sitz in Leipzig und in Frankfurt am Main hat. Und in Leipzig sitzt das Deutsche Musikarchiv. Und die sammeln tatsächlich jeden Tonträger, unabhängig davon, welche Stilistik und genau.
Und die haben sicherlich auch diesen auch bei sich in doppelter Ausführung?
Sollte man annehmen, weil die Tonträgerfirmen sind sozusagen verpflichtet, Pflichtexemplare abzugeben. Mhm. Manche tun es nicht, aber ja.
Genau, und ich halte die deswegen ins Mikrofon, das ist die Susanne Weinert. Eine Bluesfrau, spielt Gitarre.
Ja, Blues, auch Blues, aber nicht tendenziell nur, eher eine Jazz-Gitarristin, die leider vor 2 Jahren verstorben ist, viel zu früh mit 54 Jahren und die, wie ich finde, eine der besten deutschen Jazz-Gitarristinnen aller Zeiten gewesen ist.
Und da haben Sie sich ein Stück ausgesucht?
Da habe ich mir ein Stück ausgesucht namens The Crown und das ist ein Trio-Stück mit ihrem Trio, in dem unter anderem auch ihr Mann mitspielt. Und ich finde es deshalb interessant, weil es zum einen so ein bisschen ein Reggae-Feeling hat und zum anderen, weil es sehr kammermusikalisch ist und eine ganz tolle Interaktion zeigt. Thank you.
Ja, das war die Susanne Weinert. Ja, wir wollen noch so ein bisschen sprechen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, auch noch ein bisschen Musik. Ja, jetzt haben wir von CDs, von LPs gesprochen, aber es gibt jetzt ja auch noch die modernen Varianten. Also es gibt, oder jetzt andersrum gesagt, gibt eine kleine Anekdote. Da wollten sie neulich einem Studenten eine CD, glaube ich, mal mitgeben. Mhm. Und er sagt, dann kannst du brennen im Laufwerk. Und der wusste gar nicht, was ein Laufwerk ist.
Genau, der hatte schlichtweg keins und hatte auch keine Möglichkeit, die CD abzuspielen. Er hat sich dann, glaube ich, bei einer WG-Genossin bedient und deren CD-Player genutzt. Ja, also sowas gibt es. Es gibt Musikstudierende in der Gegenwart, die keinerlei Möglichkeit haben, sowohl eine Platte als auch eine CD abzuspielen, sondern ausschließlich nur noch mit Streamingdiensten arbeiten oder mit dem Internet, YouTube und Co. Und das zeigt, dass sich bei den Hörgewohnheiten unglaublich viel wandelt. Und das hat natürlich dann wiederum direkt mit uns als Archiv zu tun, weil wir ja auch angehalten sind, aktuelle Musik irgendwie festzuhalten. Das zum einen und zum anderen auch die Tonträger oder die Informationen, die wir haben. Wir haben ja sehr viel auch Zeitungsartikel oder auch so Beihefte, die Tonträgern beigegeben sind. Und die Frage ist halt, wie man das im besten Falle digitalisiert, um es dann sozusagen schnell zugänglich zu machen. Und auch, weil bestimmte Tonträger verfallen. Also denken Sie beispielsweise an Tonbänder, die haben nicht so eine lange Lebenszeit, auch Kassetten sind spätestens nach 30 Jahren wirklich in einem problematischen Zustand. Und selbst die CD, die ja eigentlich ein digitaler Tonträger ist, hat eigentlich eine durchschnittliche Lebensdauer von 25 Jahren. Und dann ist sie auch schon fast reif.
Genau, und da muss ich wieder an den Ulrich Duwe denken. Der war mal bei mir ganz, ganz früh in meiner privaten Sendung. Mhm. Und da sagt er, 2013 sagt er, die zerbröseln irgendwann. Und das war 2013. Okay. Und sagt er, Vinyl ist ein bisschen länger haltbar.
Vinyl ist tatsächlich das Format, was am längsten haltbar ist. Also das wird wahrscheinlich auch in 20, 30 Jahren noch problemlos abspielbar sein. Schwieriger ist es schon bei Schellackplatten, ne? Also die noch so ein bisschen davor liegen. Die fangen dann auch an, sich aufzulösen. Aber ja, also selbst bei CDs hat man das Problem, dass man die wiederum digitalisieren müsste und in ein anderes Format überführen, beispielsweise in eine MP3-Datei oder eine Wave-Datei, wenn es unkomprimiert sein soll. Und vor diesem Problem stehen wir jetzt eben. Ne? Was machen wir mit diesen Tonträgern, von denen wir, wie gesagt, aber Tausende haben? Und es wäre natürlich ein unglaublicher zeitlicher Aufwand, die Einzelnen zu digitalisieren. Mhm. Deshalb muss man da irgendwelche Strategien finden, sich mit anderen ähnlichen Einrichtungen zusammenschließen, gemeinsame Poole bilden, auf bestehende Datensätze zurückgreifen, etc. pp. Und das ist eine echte Herausforderung für alle Archive, aber für uns auch insbesondere. Mhm.
Gibt es da so einen Dachverband der Archive?
Es gibt diverse Dachverbände. Es gibt zum Beispiel einen Dachverband für audiovisuelle Archive, der auch weltweit operiert. Das ist die JASA, der wir auch Mitglied sind. Und da sind wirklich nahezu alle Nationen der Welt vereint, die eben vor allem Tonträger sammeln. Und noch diverse andere, auch deutschlandweite Archivvereinigungen. Aber zum Beispiel auch die Bremer Archive, mit denen haben wir auch gute Verbindungen.
Mhm. Gibt es immer noch die Möglichkeit, ich war ja selber mal dort, ich hatte etwas für eine Sendung gesucht, das war so ein Liedermacher, so ein indianischer Liedermacher und sehr selten. Und da konnte ich dann wirklich, bin ich dann in die Räumlichkeiten unten hineingeführt, das ist ja ein riesiges, großes, verwirrendes, also ganz viele Gänge, konnte mich da hinsetzen, LP ausgepackt, dann habe ich meinen Rekorder angeschlossen und konnte das dann also für die Sendung kopieren. Geht das noch?
So, Entschuldigung, das kann man nach wie vor tun, genau. Wir können das auch gegen eine kleine Servicegebühr für Sie erledigen. Aber genau, das ist immer noch möglich und ist ja auch ein Stück weit auch der Sinn. Also wenn wir die Sachen jetzt gar nicht zur Vervielfältigung bereitstellen würden, dann wären die Materialien ja tot. Also dann ist ja auch die Frage, warum man sie überhaupt aufheben soll. Man muss natürlich vorsichtig sein bei der Zugänglichmachung. Also würden jetzt ständig Leute kommen und immer wieder dieselben Materialien kopieren, dann nutzen die sich natürlich auch ab. Aber in der Regel sind die Interessen so breit gestreut, dass das nicht vorkommt, dass jemand immer wieder das Gleiche kopieren möchte.
Mhm. Ja, Interessen breit gestreut, Musik gestreut. Was werden wir jetzt noch hören? Wir haben noch zwei Musiktitel. Einen hören wir jetzt gleich noch.
Genau, ich wollte mal auch zeigen, dass wir im Archiv ziemlich moderne Musik haben. In dem Fall ist es ein Musikbeispiel aus dem Drum-and-Bass-Kontext. Das ist elektronische Tanzmusik, die sozusagen rhythmisch etwas aufgebrochen ist, auch ziemlich schnell ist, auch mit ziemlich experimentellen Klängen aufwartet. Und ich habe mich mit dieser Musik etwas intensiver beschäftigt im Rahmen meiner Doktorarbeit. Und das ist jetzt ein Stück, was ich ausgewählt habe, was ich ganz heiter finde, weil es einen Monolog aus einem Film aus dem Jahr 1976 aufgreift. Der Film hieß Network und da bricht sozusagen ein Fernsehmoderator aus und hält sozusagen eine flammende Rede und dieses Stück verarbeitet das sozusagen auditiv.
Okay, dann hören wir das mal.
I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. Dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. You know, the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I want you to protest. I don't want you to ride. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore! I want you to get up right now. Get up. Go to your windows, open them, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore.
So, wir werden uns hier mal ganz galant ausblenden, überblenden, weil das nächste Stück kommt. Ja, wir haben es jetzt schon, oh Gott, ich gucke auf die Uhr, mein Gott, wie die Zeit vergeht, 20.53 Uhr, das darf nicht wahr sein. Ja, wir haben noch ein Stück, das legen wir gleich ein, das nächste Westendradio in 14 Tagen wieder. Aber wir haben ja noch den Herrn Nico Thom hier zu Gast. Ja, jetzt haben wir nur noch wenige Minuten, ein Stück haben wir gleich noch. Was haben wir vergessen? Wir haben auch nicht geklärt, was ist eigentlich populäre Musik?
Das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig und tatsächlich kleiner Scherz.
Ja, was ist unpopuläre Musik, kann man auch nicht sagen.
Genau, also ist tatsächlich, um sozusagen überzuleiten, ist nachzulesen auf unserer Website, da haben wir tatsächlich die Hybris gehabt, eine kleine Definition zu versuchen und kann man nachlesen, was wir unter populärer Musik verstehen, zumindest was Kriterien für uns sind. Unsere Website ist auch relativ neu, die ist erst vor gut einem Monat ans Netz gegangen. Genau. Und da kann man zum Beispiel auch erfahren, dass wir demnächst mit einer kleinen Veranstaltung auf dem Domshof vertreten sind. Da wird es jetzt in den Sommermonaten das sogenannte Open Space geben. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die in Kooperation mit der Hochschule für Künste und den anliegenden Restaurants und so weiter und mit der Stadt gemacht wird. Und wir sind an drei Mittwochabenden vertreten und gestalten so 1-2 Stunden mit, ich nenne es mal Plattenabend zu einem bestimmten Thema. Und der erste Plattenabend, der ist dann Ende Juni, ich weiß jetzt leider nicht mehr das konkrete Datum, ich glaube es war sogar auch der 30. Es war mal ein Mittwochabend jedenfalls, Ende Juni.
Das ist der 29.
Ah, dann ist es der 29.
Der 30. ist Donnerstag.
Dann ist es der 29. Genau, vielen Dank. kann man uns auf dem Domshof erleben. Und da wird es eine kleine Präsentation geben zum Thema Essen in der populären Musik, was natürlich dann auch Sinn macht.
Ja. Oh ja, und Sie legen auf?
Wir legen auf, genau.
Auch Sie?
Auch ich.
Ja. Ah, Sie waren ja mal DJ, ne?
Ich habe auch mich als DJ probiert, ja.
Ja, jetzt haben wir so viel erzählt und auch so viel nicht erzählt. Man kann nicht alles erzählen, aber wir haben schon viel rübergebracht, glaube ich, ne? Herr Thome, ich bedanke mich. Ja, das letzte Stück ist eine Herausforderung, kann man gar nicht sagen. Das ist schon eine interessante Musik. Wollen Sie noch kurz eben ansagen und dann spielen wir das auch nochmal?
Ich kann einen Satz dazu sagen. Es ist eine Band namens Pantera, die Mitte der 90er Jahre sozusagen die Metal-Musik revolutioniert hat, indem sie die ohnehin ja schon sehr harte Musik nochmal einen Zacken härter gemacht hat und damit interessanterweise sehr populär geworden ist. Und das Stück ist eine sonische Herausforderung, würde ich sagen.
Wird selten im Radio gespielt, aber im Westend-Radio. Herr Thome, ganz vielen Dank. Wir sehen uns bestimmt mal wieder und machen Sie es gut.
Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute Ihnen.
Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt die angekündigte Musik. It's a simple drop in love. It's a sick time of